Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer Telefonkonferenz. Ich darf mich gleich vorweg für den frühen Zeitpunkt und die sehr kurzfristig erfolgte Einladung entschuldigen. Der Grund für dieses Timing ist recht einfach. Siemens hat sich heute Nacht mit dem Gesamtbetriebsrat und der IG Metall auf einen Rahmen für die anstehenden Restrukturierungsverhandlungen verständigt. Und dies wollten wir Ihnen ohne Zeitverzug mitteilen und aus unserer Sicht einordnen. Aus diesem Anlass begrüße ich ganz herzlich hier bei mir Janina Kugel, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands der Siemens AG. Bevor ich das Wort an Frau Kugel übergebe, noch ein sehr wichtiger Hinweis. Alle Äußerungen von Frau Kugel unterliegen einer Sendesperrfrist und diese lautet auf 10.30 Uhr heute Morgen. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Ich bin sicher, Sie verstehen, dass wir gewährleisten wollen, dass unsere Mitarbeiter von diesen Veränderungen zuerst von uns hören. Und damit übergebe ich an Janina Kugel.
Ja, vielen Dank, Clarissa. Sehr geehrte Damen und Herren, also auch von meiner Seite aus einen guten Morgen und danke für Ihr frühes Erscheinen virtuell. Ich freue mich wirklich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir uns letzte Nacht mit dem Gesamtbetriebsrat und der IG Metall auf wichtige Meilensteine verständigt haben. Wir haben uns auf einen Zukunftspakt verständigt, der den Rahmen absteckt für die angekündigten Restrukturierungen bei Power and Gas und Process Industry and Drives. Aber darüber hinaus definiert er auch wichtige Eckpunkte, wie wir in der Zukunft den Strukturwandel gemeinsam gestalten wollen. Wir hatten Sie ja vergangenen November darüber informiert, wie dramatisch und nachhaltig die Märkte, also gerade bei fossiler Energieerzeugung, wegbrechen und wie wir diesen Umstand begegnen wollen. Unsere ursprünglichen Planungen sahen zum einen verstärkt Investitionen in Innovationen vor, zum anderen aber auch, dass über einen Zeitraum von mehreren Jahren weltweit rund 6.900 Arbeitsplätze wegfallen. Im Januar hatte ich Ihnen dann von zwei Gesprächsserien berichtet, den fachlichen Sondierungen mit dem Gesamtbetriebsrat und den Betriebsräten der betroffenen Standorte und den strukturellen Sondierungen, bei denen wir mit den Sozialpartnern diskutieren, wie wir den generellen Wandel in der Branche gemeinsam gestalten wollen. Und beide Gesprächsserien haben wir gestern Nacht tatsächlich zu einem Erfolg gebracht. Wir konnten ein gemeinsames Ziel festlegen und uns auf Eckpunkte verständigen. Elementar ist dabei, dass nun alle Seiten unsere Einschätzung der Marktlage verstehen und teilen. Wir sind uns einig darin, dass wir die Kosten bei PG und PD reduzieren müssen, und zwar in dem voll von uns geplanten Umfang. Unsere Einsparziele bleiben also unverändert bestehen. Lediglich der Weg zu diesen Kosteneinsparungen sieht jetzt vereinzelt etwas anders aus, wenngleich es nicht ohne Arbeitsabbau funktionieren wird. Lassen Sie mich mal das Wesentliche aus dem Eckpunktepapier zusammenfassen. Für die Standorte in Berlin, Duisburg und Mülheim stimmen wir überein, dass die geplanten Restrukturierungen zwingend notwendig sind, um die Kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken. Für Erfurt haben wir zwischenzeitlich einen Verkauf geprüft. Allerdings konnten wir keine Lösung finden, die eine nachhaltige Weiterführung des Standortes versprochen hätte. Wir werden deshalb auch hier restrukturieren müssen. Das Lösungsgeschäft von PG der Standorte Offenbach und Erlangen soll wie geplant gebündelt werden. Auch wenn Offenbach dadurch perspektivisch aufgegeben wird, soll ein Teil der Mitarbeiter weiter im Rhein-Main-Gebiet bleiben. Neu ist, dass der Standort Görlitz grundsätzlich erhalten bleiben soll und zur weltweiten Zentrale für das Industriedampfturbinengeschäft ausgebaut wird. Allerdings sind auch hier Restrukturierungsmaßnahmen notwendig. Und neu ist auch, dass wir für den Standort Leipzig nun einen möglichen Verkauf prüfen. Was bedeutet diese Einigung nun? Das erzielte Eckpunktepapier ist die Voraussetzung dafür, um jetzt die Details und konkreten Maßnahmen der Restrukturierung zu verhandeln. Und da man Einigkeit auch darüber herrscht, was die Einsparziele sind und auch der grobe Rahmen, da bin ich zuversichtlich, dass wir noch im laufenden Geschäftsjahr auf einen Interessensausgleich sowie einen Sozialplan bei PG und PD erreichen können. Das Eckpunktepapier ist aber mehr als das. Neben den Themen zu den Restrukturierungen beinhaltet es auch einen Zukunftspakt zur Gestaltung des Strukturwandels. Sprich, wie wir, Siemens und die Arbeitnehmervertreter in Zukunft den generellen Strukturwandel begleiten und gestalten wollen. Und dabei geht es nicht nur, aber auch um die Digitalisierung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, es besteht ein gemeinsames Verständnis darüber, dass sich bestimmte Märkte und damit auch Arbeitsplätze infolge des Strukturwandels massiv verändern. Zum Teil werden Jobs dauerhaft entfallen, aber es werden natürlich auch neue entstehen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt zukunftsfähige Technologien und notwendige Fähigkeiten frühzeitig antizipieren oder wir könnten ehrlich gesagt sagen, noch frühzeitiger. Denn seit Jahren versuchen wir bei Siemens, die Kenntnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt weiterzuentwickeln. So überarbeiten wir zum Beispiel kontinuierlich die Ausbildungen im Hinblick auf Digitalisierung. Da geht es zum Beispiel um überfachliche Kompetenzen wie Cybersecurity oder Social Media oder agile Methoden, zum anderen um methodische und inhaltliche Anpassungen, beispielsweise wie sich Datenanalyse auf Geschäftsmodelle auswirken kann. Lernen darf aber nicht aufhören nach der Ausbildung. Deshalb haben wir unser Weiterbildungsportfolio in den letzten Jahren um viele Digitalisierungsangebote erweitert. Angefangen vom Einsteigerkurs über High-End-Expertentrainings bis hin zu verpflichtenden Digitalisierungstrainings für Führungskräfte, die wir momentan schon ausrollen. Insgesamt haben wir im letzten Geschäftsjahr in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 500 Millionen Euro investiert. Das ist zwar viel, aber es reicht nicht. Um diesen Veränderungen auf den Arbeitsmärkten zu begegnen, werden wir uns dem digitalen Wandel gemeinsam mit den Sozialpartnern stellen. Und dafür werden wir unter anderem in den kommenden 4 Jahren in einem Zukunftsfonds bis zu 100 Millionen Euro weiter für die Weiterqualifizierung von Mitarbeitern bereitstellen. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, kontinuierliches und vor allem eigenverantwortliches Lernen muss für jeden von uns selbstverständlich sein oder selbstverständlich werden. Denn nur so können wir den Wandel durch Digitalisierung oder andere Megatrends vorausschauend gestalten. Dass wir nun inmitten eines sachlichen und konstruktiven Dialogs mit den Sozialpartnern befinden, ist ein sehr guter Anfang und stimmt mich optimistisch. Denn wir haben im Zusammenhang mit der Restrukturierung nicht nur die Konfliktphase beendet und können jetzt unter Anerkennung der Kosteneinsparziele vernünftige Verhandlungsergebnisse liefern. Sondern wir haben gemeinsam mit den Sozialpartnern sogar erstmalig Maßnahmen entwickelt, wie wir uns den Strukturwandel grundsätzlich stellen wollen. Und hiermit übergebe ich jetzt wieder zurück an Clarissa für Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank, Janina. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Fragerunde. Operator, please go ahead with the instruction.
Thank you. If you would like to ask a question, please signal by pressing star 1 on your telephone keypad. If you're using a speakerphone, please make sure your mute function is turned off to allow your signal to reach our equipment. Again, press star 1 to ask a question. We'll take our first question from Axel Hoffner. Please go ahead.
Hallo, ich hatte 3 Fragen. Zum einen kann man davon ausgehen, dass die 6.900 Stellen, die insgesamt gestrichen werden, jetzt niedriger ausfallen werden. Zum zweiten, wie hoch ist denn das Einsparziel, das Sie jetzt erreichen werden, wie geplant? Und die 3. Frage, war das bei Siemens intern denn unumstritten, die Lösung, die man jetzt gefunden hat? Danke.
Also die 6.900, Herr Höppner, beziehen sich ja auf die weltweiten Zahlen. Zum Teil sind wir da bereits schon in der Umsetzung, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in anderen außereuropäischen Ländern auch, in denen es jetzt nicht wie in der deutschen Mitbestimmung eine vorherige Einigung mit Sozialpartnern benötigt. Und wie ich jetzt eben sagte, sind diese Eckpunkte einmal zu den jeweiligen Standorten als auch zum Strukturwandel jetzt natürlich das Rahmenwerk, wie jetzt auch die Restrukturierungen in Deutschland ausfallen werden. Und das erfolgt dann im Rahmen der Interessensausgleichs-Sozialplanverhandlungen. Also müssen Sie sich jetzt noch ein paar Wochen gedulden, bis wir Ihnen dann genau sagen können, wie das jetzt aussieht für die deutschen Standorte.
Aber es könnte weniger in Deutschland werden.
Wie immer sind Verhandlungen Verhandlungen. Da gibt es Kompromisse, die gemacht werden müssen. Und da werden wir auch, glaube ich mal sagen, ich würde nicht denken, dass ich jetzt zum ersten Mal eine Verhandlung erlebe und vielleicht auch überlebe, in denen es nicht zu Kompromissen kommen wird. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige, und das ist, glaube ich, eine ganz enorme Botschaft auch, dass wir mit den Arbeitnehmern zu einem klaren Verständnis kommen, dass die Einsparziele wirklich genau diejenigen sein müssen, die wir erreichen. Und dann sind wir natürlich auch sehr, sehr bereit zu sagen, wenn wir gute und kreative Lösungen finden, um die Einsparziele zu erreichen und sie kosten weniger Arbeitsplätze, als wir ursprünglich angenommen haben, so ist ja alles bestens und dann wirklich für beide Seiten dann auch alles okay. Die Einsparziele sind ein großer Betrag, dreistelliger Art und Weise, würden wir ihn dann auch weiter, sage ich jetzt mal, im Laufe der nächsten Wochen auch nochmal mitteilen. Aber unverändert zu den Planungen einfach auch im November. Und zu der Frage, die letzte habe ich zwar gehört, aber wir sind uns einig. Und ansonsten, glaube ich, hätten wir Sie heute früh morgens nicht eingeladen.
Vielen Dank, Herr Höppner. Die nächste Frage kommt von Herrn Sachgau von Bloomberg.
Die erste Frage bezieht sich auf Görlitz. Können Sie uns näher sagen, weil Sie da schon anscheinend schon eine bessere Idee haben, was da passieren wird, wie viele Arbeitsplätze noch erhalten bleiben werden? Die zweite Frage bezieht sich auf Duisburg. Ich habe in der ursprünglichen Pressemitteilung nicht von diesem Standort gelesen. Können Sie uns nochmal erläutern, was genau da geplant ist, wie viele Arbeitsstellen da gekürzt werden sollen? Und die dritte Frage bezieht sich auf Erfurt. Sie haben ja gesagt, dass möglicher Verkauf wurde erprobt, da wurde keine gute Lösung gefunden. Können wir deshalb jetzt davon ausgehen, dass Erfurt doch geschlossen wird? Vielen Dank.
Also fangen wir mal an mit Görlitz. Was wir definitiv verhandelt haben und auch in den Gesprächen mit den Arbeitnehmern, und da hören wir uns ja auch immer unterschiedliche Möglichkeiten an, die entstehen, ist die neue Entscheidung, dass wir sagen, das Industriedampfturbinengeschäft wird in Görlitz verbleiben und damit werden auch Arbeitsplätze sowohl im Engineering bleiben als aber auch in der Fertigung. Wie viele Arbeitsplätze dann wegfallen werden, um tatsächlich auch die Kosten so, sage ich jetzt mal, senken zu können, dass wir wieder wettbewerbsfähig werden, wird dann eben, so wie ich jetzt auch zu Herrn Höppner sagte, Bestandteil der Interessensausgleich- und Sozialplanverhandlungen werden. Duisburg haben wir nicht im Speziellen dazu gesagt, aber Duisburg ist Teil unserer Kompetenzen für die Kompressoren. Auch da sinkt der Markt natürlich und wir müssen den Restrukturierungsbedarf auch nochmal anpassen. Auch das wird nochmal Teil der Interessensausgleich- und Sozialplanverhandlungen werden. Und in Erfurt, ganz richtig, haben wir kein Käuferangebot erhalten, was nachhaltig auch Beschäftigung sichert. Und das war auch unser Versprechen und auch unser Dialog mit den Arbeitnehmern, dass wir nur das auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, veräußern wollen, wo wir auch nachhaltig Beschäftigung sichern können, so dass wir jetzt, wie auch im November bereits geplant, dann dort restrukturieren werden. Das heißt, auch in Erfurt stand nie eine Schließung, sondern ein Verkauf oder ein Restrukturierungsszenario auf dem Plan. Und genau das werden wir jetzt tun.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Alexander Hübner, bitte.
Ja, danke schön. Bei mir sind es auch drei, aber ich glaube, die gehen relativ schnell. Zum einen, was ja sehr besonders umstritten war, war das Thema betriebsbedingte Kündigungen. Sind die denn jetzt mit der Rahmenvereinbarung wenigstens vom Tisch oder können Sie die noch nicht ausschließen? Die zweite Frage, wenn Sie sagen, neues Verständnis über wie man künftig mit solchen Sachen umgeht, ist das dann jetzt etwas, was diese berühmte Radolf-Zeller-Erklärung oder Radolf-Zeller-Einigung ersetzt und wie sieht es dann aus? Und die dritte Frage, Herr Käser hat ja gesagt, mit seiner Vision 2020 Plus muss er warten, bis man das Thema PG gelöst hat. Wäre jetzt damit der Zeitpunkt schon erreicht oder meinte Herr Käser damit, dass man das Ende der Sozialplanverhandlungen da noch abwarten muss vorher?
Ja, also vielleicht fangen wir an mit den betriebsbedingten Kündigungen. Sie erinnern sich ja, das sagte ich auch schon im November, dass Radolf Zell das nicht ausschließt, aber dass das nicht das ist, was wir anstreben wollen. Und das kann ich einfach auch nur wiederholen. Unser Interesse liegt beidseitig nach wie vor darin, dass wir alle Themen auch über sozialverträgliche und vor allem freiwillige Maßnahmen einigen können. Wir haben aber auch im Strukturkonzept und in diesem Zukunftspakt darüber gesprochen, was denn passieren wird, wenn die freiwilligen Maßnahmen nicht ausreichen sollten. Radolf Zell ist damit nicht vom Tisch. Das ist nach wie vor für uns eine gute Grundlage, um weiterzuarbeiten. Aber dieser Zukunftspakt darüber hinaus ist eben jetzt tatsächlich für uns eine Rahmenbedingung, dass wir sagen, wie wollen wir das denn aktiv gestalten, wenn sich Wirtschaft, Arbeitsbedingungen und Geschäftsmodelle verändern. Und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Erkenntnis, auch im Dialog mit den Sozialpartnern, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie heute sind, dass es neue Geschäfte gibt, die entstehen können und dass es aber auch, sage ich jetzt mal, neue Geschäftsfelder gibt, die dazukommen und andere, die verschwinden können und die Frage, wie wollen wir das gestalten. Wichtig ist, dass wir uns, glaube ich, alle darüber einig sind, und das ist ja auch das, was wir grundsätzlich immer diskutieren, dass dieser Strukturwandel auch bedeutet, dass wir neue Fähigkeiten erlernen müssen, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass sie 30 Jahre lang mit den gleichen Fähigkeiten weiterarbeiten können. Und genau dieses Commitment und der Betrag von bis zu 100 Millionen Euro dient da genau dazu, Mitarbeitern so viel neue Qualifizierungen, also das heißt die Employability, da gibt es leider kein wirklich gutes deutsches Wort dafür, aufrechtzuerhalten, dass wir in solchen Diskussionen auch gar nicht dazu kommen, so viele Arbeitsplätze immer abbauen zu müssen, sondern dass wir diesen Wandel gestalten wollen. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger und für uns auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, ein Meilenstein auch in der Definition der Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmern, dass wir sagen können, wir müssen einen Weg nach vorwärts finden, auch wenn es nicht immer nur positive Signale und reinen Wachstum geben wird. Und zu Ihrer Frage, Herr Käser, Vision 2020 Plus, also ich glaube, das ist heute nicht das Thema und auch nicht mein Thema. Also ich freue mich jetzt einfach über diesen wichtigen Meilenstein. Viel Arbeit haben wir noch vor uns und alles andere sehen wir dann in der Zukunft.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Matthias Kamp.
Ja, guten Morgen, Frau Kugel, Matthias. Wenn ich richtig verstehe, konkrete Zahlen können Sie nicht nennen. Trotzdem nochmal, bleibt es bei diesen 6.900. Und was mich noch mehr interessiert, die drei Standorte Berlin, Duisburg, Mülheim, die tauchten ursprünglich nicht auf. Können Sie wenigstens versuchen zu skizzieren, welchen Beitrag diese drei Standorte Berlin, Duisburg, Mülheim leisten müssen bei der Restrukturierung, ne? Um da eine ungefähre Vorstellung zu bekommen. Danke.
Ja, also Herr Kamp, nochmal zu den konkreten Zahlen kann ich, glaube ich, die Frage war von Herrn Höppner, wenn ich mich richtig erinnere, kann ich nur das Gleiche nochmal wiederholen. Das werden die Interessensausgleich, Sozialplan, Diskussionen und Gespräche und Verhandlungen irgendwie zeigen. Die Standorte Berlin, Mülheim, Duisburg sind Ihnen vielleicht nicht mehr in Erinnerung, was jetzt Abbau angeht, aber sollten Ihnen nochmal ganz klar in Erinnerung bleiben, als diese drei Standorte, an denen wir Kompetenzzentren in Deutschland aufbauen bzw. schon haben und weiter ausbauen. Das sind nämlich genau die Kompetenzzentren für unsere Gasturbinen, für die Kompressoren und genau dort, und das war auch in der Ankündigung im November, werden wir sagen, dass wir unter anderem auch Kapazitäten aus dem Ausland dorthin verlagern. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal für die Auslastung auch der deutschen Standorte. Zum anderen aber dann eben dort teilweise auch Restrukturierungsmaßnahmen vorlieb nehmen müssen, um dann auch die Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Also auch das sind eigentlich die Pläne. Wenn Sie nochmal zurückgehen in den November, werden Sie das sehen, eher in der vorwärtsgerichteten Sache, dass diese drei Standorte Kompetenzzentren werden für die ganze Welt, für das Geschäft PG und auch schon sind.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Frank Johansen.
Ja, Frank Johansen, Leipziger Volkszeitung. Ich habe noch zwei Fragen zum Standort Leipzig. Sie wollen jetzt einen Verkauf prüfen. Gibt es da schon Interessenten? Und ganz wichtig, die Produktion sollte ja bisher von Leipzig nach Duisburg verlagert werden. Bleibt die jetzt in Leipzig? Also bleiben auch die Produkte, die bisher in Leipzig hergestellt werden, hier vor Ort? Und dann noch zwei kleine Nachfragen. Sehe ich das richtig, dass auch für Erfurt und Duisburg Restrukturierung bedeutet, dass auch dort ein Stellenabbau geplant ist?
Ja, Herr Johansen, fange ich mal mit Leipzig an. Wie Sie sich jetzt sicherlich auch erinnern können, hatten wir im November von einer Schließung von Leipzig gesprochen und nicht von einem Verkaufsszenario. Da haben jetzt auch die Gespräche mit den Betriebsräten vor Ort, mit den Arbeitnehmervertretungen auch ergeben, dass wir nun eben prüfen, ob es einen Verkauf geben könnte an einen anderen Anbieter, der dann sicherlich auch mit uns nochmal über Kapazitätsübernahme und dergleichen irgendwie sprechen würde, was die Produkte angeht. Und in einem Verkaufsszenario würde es sozusagen um den kompletten Standort gehen. Also das heißt, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Infrastruktur, aber auch die Produkte. Ich würde mal sagen, es ist zu früh, um mich jetzt dort jetzt irgendwie zu Spekulationen hinreißen zu lassen. Aber ich würde jetzt mal so sagen, der Prozess läuft ganz gut an. Und auch da gilt genau das Gleiche, was ich eben über Erfurt gesagt habe. Es ist für uns nur dann ein gangbares Szenario, wenn wir tatsächlich einen nachhaltigen Käufer finden werden, der die Arbeitsplätze und Beschäftigung auch absichert. Und ich denke immer, wir sind auf einem ganz guten Wege. Und wir werden sie aber auch auf dem Laufenden halten, was er angeht. Erfurt und Duisburg, auch noch bei der Wiederholung, ja, da wird es auch zu Kapazitätsanpassungen kommen. Das Besondere in dieser ganzen Restrukturierung, das sagte ich ja auch schon im November, dass wir hier über einen weltweiten Footprint sprechen, also das heißt wirklich Fertigungskapazitäten über die ganze Welt und auch über die Netzwerke. Und insofern haben ja viele dieser Diskussionen beinhalten auch, dass wir Produktionen bündeln und dass wir auch Engineering-Fähigkeiten bündeln, sodass wir die Skaleneffekte am meisten heben können. Und dort, wo es dann eben nicht mehr möglich ist, werden wir auch restrukturieren müssen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte von Herrn Köhn, FAZ.
Guten Morgen. Erst eine qualitative Bewertung. Frau Kugel, können Sie vielleicht mal sagen, was jetzt der Icebreaker war? Also warum so plötzlich? Es ist ja lange Zeit eher ruhig geblieben. War man da schon in intensiven Gesprächen, also über den Sondierungsstatus hinaus? Was war jetzt, sage ich mal, der Grund, warum der Schalter umgeklickt werden konnte? Ist es auch vor dem Hintergrund der monatelangen Unruhe auch das Ziel jetzt erstmal vorrangig gewesen, ohne Details vereinbart zu haben, dass man endlich wieder Ruhe in den Konzern reinbekommt und damit in der Tat ja auch der Weg frei ist für 2020 plus. Die Frage, wann rechnen Sie mit einem Abschluss? Ich bin leider eben disconnected gewesen, das weiß ich nicht, ob das schon gesagt worden ist. Können Sie es präzisieren, wann die Verhandlungen abgeschlossen werden, über die von Ihnen bereits genannte vage Aussage, dass es draußen noch warm bleiben wird? Und abschließend, die gestern wie Kai aus der Kiste gesprungenen 30.000 Zwangspausen, die bei PG gemacht werden sollen, ist da irgendein Zusammenhang? Haben Sie da schon mal einen Unterdeal mit den Belegschaftsvertretern gemacht? Das war ja alles sehr plötzlich und das ist ja auch sehr weitreichend, auch wenn es nur eine Woche ist, aber ist da irgendein Zusammenhang, weil der zeitliche Zufall ist ja doch beachtlich.
Also Herr Köhn, erstens mal habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geschmunzelt, als Sie sagten, wieso denn jetzt so plötzlich? Da kann ich ja nur sagen, für diejenigen, die am Verhandlungstisch sitzen, und das tun wir ja schon seit Wochen und seit Monaten, ist es natürlich sehr erfreulich, ja, wenn Sie nicht vorher Wind erfahren, dass wir nicht Wind davon bekommen, dass wir uns einigen, sondern dass dann tatsächlich auch nochmal irgendwie eine Überraschung sein kann. Also insofern keine Überraschung für uns, die da an den Verhandlungstischen sitzen. Und wie immer bei Verhandlungen werden Dinge geklärt und, sage ich jetzt mal, kommen immer mehr Optionen auf den Tisch. Die letzten Tage waren, wie Sie sich vorstellen können, sehr, sehr intensiv und insofern bin ich da nicht überrascht gewesen, sondern lag eigentlich in unserer internen Planung, dass wir da eigentlich ganz gut irgendwie unterwegs sind. Also insofern ist das jetzt, glaube ich, vielleicht mehr eine Überraschung für Sie, was mich aber trotzdem auch nicht wenig freut, weil das sehr wichtig ist, dass wir das jetzt irgendwie auch so weitermachen können. Und Sie haben vollkommen recht, es hilft bei Verhandlungen auf gar keinen Fall, wenn es immer eine Diskussion draußen auf dem Markt gibt, sondern es ist einfach wichtig, dass wir uns intern auf das konzentrieren können, was wirklich notwendig ist. 2020 plus, ja, hatte ich ganz kurz erwähnt, das ist jetzt, sind zwei unterschiedliche Verhandlungs- oder beziehungsweise Themen, ja, also das heißt, so wie ja auch Herr Käser schon angedeutet hat, wir werden über das Thema 2020 plus diskutieren, da sind wir momentan dabei, ist aber vollkommen unabhängig von diesem Thema hier, Zukunftspakt und auch Restrukturierung, also das heißt, die beiden Dinge stehen nicht in einem Zusammenhang, wenngleich das auch der eine oder andere, sage ich jetzt mal außen, so ein bisschen kommuniziert oder wie soll ich mal sagen, kommentiert hat. Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Mit einem Abschluss, ja, danke, dass Sie mich an mein Zitat aus der HV erinnert haben. Noch in diesem Fiskaljahr und damit, es ist ja draußen schon warm, im September ist immer noch warm, also das heißt, in den nächsten Wochen rechnen wir damit. Das heißt, in diesem Fiskaljahr werden wir damit durch sein. Und das Thema Zwangspausen, wie Sie es jetzt gerade mal genannt haben, es geht uns einfach nur darum, wenn die Situation in der PG nicht so angespannt wäre, wie sie ist, dann würden wir ja über all diese Dinge nicht sprechen. Und was natürlich dann dazu führt, und das hat überhaupt nichts mit dem Kompromiss zu tun, Sie kennen das sicherlich momentan oder heutzutage nicht mehr so üblich, aber Betriebsschließungen oder Betriebsferien zu machen, kennen wir, glaube ich, aus den letzten Jahrzehnten noch mal deutlich mehr. Und darum geht es uns einfach nur dazu zu sagen, wie können wir das tun? Die Kostenwirkung ist zum Beispiel an deutschen Standorten da gar nicht gegeben. Es gibt nur wenige Länder, wo Sie, also natürlich ist es gegeben, indem Sie jetzt an Überstunden arbeiten oder, sage ich jetzt mal, Folgen nach unten gleichen. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir einen massiven Kostendruck in dem Geschäft verspüren. In außereuropäischen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, können Sie nach Einigung auch dort mit Gewerkschaftsvertretern dann zum Beispiel auch den Lohn kürzen. Auch das sind natürlich Optionen, die wir bedenken. Aber einfach aus diesem Grunde, dass allen klar und bewusst ist, wie angespannt die Situation ist und dass wir alles tun müssen, um auch Kosten nach unten zu managen.
Frau Kugel, ganz kurz zum Schluss. Der direkte Konnex zwischen 2020 plus und den Verhandlungen mit PG hatte Käser hergestellt, nicht irgendeiner außen.
Okay. Ich werde es Ihnen sagen.
Herr Köhn, vielen Dank. Die nächste Frage bitte an Herrn Revel von Reuters.
Ja, guten Tag. Ich habe ein paar Fragen. Ich möchte wissen, haben Sie eine Prognose, für wie viel Geld Sie würden mit dieses Dinge sparen dann. Und auch würden Sie sagen, dass es gibt keine mehr Kündigungen in der Zukunft dann nach diesem Schritt? Oder ist dieses die letzte Teil, denken Sie, oder könnten Sie mehr geben in der Zukunft? Und dann meine letzte Frage ist, gibt es eine Mitteilung zwischen die Arbeitsplätze in Deutschland und anderen Standorten? Ist dieses 6.900 nur für Deutschland oder es gibt sagen 5.000 in Deutschland, 9.000 irgendwo anders? Dankeschön.
Okay, also Herr Reville, die Prognose müssen wir einfach verschieben auf den späteren Zeitpunkt, wenn die Interessensausgleichs-Sozialplanverhandlungen durch sind. Der zweite Punkt würde ich damit sagen, dass wir keine weiteren Abbaumaßnahmen in der Zukunft irgendwie versprechen würden. Schön wäre es, werde ich nie tun können. Ich glaube, kein Wirtschaftsunternehmen dieser Welt wird das jemals irgendwie tun können. Also das heißt, weder für das Thema TGPD noch für irgendein anderes Geschäft, das muss man immer noch mal betrachten, wie dann die wirtschaftliche Entwicklung eines jeden Geschäftes ist. Und die Zahlen 6.900 sind die Weltzahlen gewesen, wie im November angekündigt. Davon waren 3.400 für Deutschland. Also das heißt, das ist die Aufteilung, wie wir durch den Wirtschaftsausschuss im November in die Ankündigung reingegangen sind.
Ja, okay, aber ich habe nicht verstanden, für die Sparung, wie viel rechnen Sie mit dann für das?
Das haben wir noch nicht diskutiert, beziehungsweise wir haben schon natürlich einen klaren Plan. Aber das werden Sie erst dann erfahren können von uns, wenn wir die Interessensausgleich- und Sozialplanverhandlungen abgeschlossen haben.
Okay, Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte von Herrn Fromm, Süddeutsche Zeitung.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu Görlitz. Können Sie das, ich weiß, Sie wollen keine und können keine Zahlen nennen, aber lässt sich das ein bisschen noch konkretisieren, was das dann konkret bedeutet, weltweite Zentrale für das Industriedampfturbinengeschäft? Und dann die zweite Frage, Politik war ja immer auch ein Thema in der ganzen Diskussion. Es gab sehr viel Kritik von Seiten der Politiker, auch der regionalen Politiker. Die Frage ist ja schon öfters gestellt worden jetzt, wie kam es zu diesem schnellen Abschluss? Hat die Politik da eine Rolle gespielt? Also war sie an den Gesprächen beteiligt, direkt oder indirekt?
Okay, Herr Fromm, also nochmal zum Thema Industriedampfturbinengeschäft. Also es ist ja ein Thema, das ist manchmal in der öffentlichen Diskussion wird ja das Thema PG sehr, sehr reduziert auf Gasturbinen, ja. Und das Thema der PG ist ja deutlich weitreichender. Also es gibt Dampfturbinen, es gibt Gasturbinen, es gibt Kompressoren, es gibt kleine und große Antriebe. Also das heißt, je nachdem, um was es geht. Und das Industriedampfturbinengeschäft ist eines, was eben genau in den Industrien, also zum Beispiel in Anlagen, in denen Sie einfach, jetzt sage ich jetzt mal, ach, was könnte es denn da geben? Also unterschiedliche Dinge, also zum Beispiel Wasseraufbereitung und was auch immer, in denen Sie einfach also Stromerzeugung brauchen, um letztendlich Ihre Anlage in Betrieb zu halten. Und das ist das Geschäft, von dem wir sagen, wir werden das perspektivisch in Görlitz aufbauen und binden. Das ist nicht nur der einzige Standort weltweit in unserem Footprint. Da haben wir auch in Osteuropa und auch in Indien nochmal Standorte, die zum Industriedampfturbinengeschäft dazugehören. Aber das heißt, da soll Görlitz die Leitwerksfunktion auch tatsächlich erhalten. Und Leitwerksfunktion bedeutet immer auf der einen Seite, es gibt das Engineering, weil diese Produkte sind ja hochtechnologisch und spezifisch. Da müssen Sie auch teilweise kundenspezifische Anforderungen reindesignen. Und auf der anderen Seite aber dann auch im Blue-Color-Bereich, also sprich in den Werkfunktionen, in denen Sie dann als, sage ich jetzt mal zusammen mit unseren Facharbeitern diese Dinge auch tatsächlich umsetzen und zusammenbauen. Und damit ist das im Prinzip, sage ich mal, ein Komplex, der in Görlitz erhalten bleibt. Die Restrukturierung wird auch nochmal einen Teil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreffen. Aber auch hier kann ich nur wieder auf das Vorhergesagte verweisen. Die genaue Zahl ist jetzt eben Teil der Interessensausgleich- und Sozialplanverhandlungen.
Wenn das dann perspektivisch eher mehr oder weniger Mitarbeiterinnen in Görlitz, wenn die das jetzt
arbeiten? Ja, ich würde ja nicht sagen restrukturieren, wenn es perspektivisch mehr werden würden, ja.
Mhm. Naja, weil weltweite Zentrale klingt ja auch erstmal natürlich sehr groß, ne?
Na gut, die Perspektive ist die Frage, sehen Sie die Perspektive in den nächsten Jahren, sehen Sie die Perspektive in 5 Jahren, da würde ich mal sagen, in den nächsten 1,5 Jahren perspektivisch sicherlich kein Wachstum. In 5 Jahren ist dann wieder so die Frage, wie ich ja immer so sage, eine Glaskugel habe ich leider nicht in der Hand. Aber das heißt, das müssen wir nochmal schauen, was passiert da. Die Frage zur Politik, auch hier habe ich jetzt gerade ein bisschen geschmunzelt. Natürlich reden wir mit der Politik. Natürlich, so wie Sie es eben auch erläutert haben, war das ja auch ein Wunsch, darüber zu diskutieren, was können wir gemeinsam gestalten. Aber am Verhandlungstisch sitze ich immer nur mit den Arbeitnehmervertretern und mit niemandem anderen. Das habe ich, glaube ich, auch immer schon so klar gesagt. hat aber auch keiner in irgendeiner Weise versucht, anders mit mir zu diskutieren. Also insofern ist dieser Abschluss einzig und allein ein Abschluss und der auf Gesprächen mit den Gesamtbetriebsratsmitgliedern und der IG Metall entstanden ist. Und die Politik halten wir auf dem Laufenden, wenn es was zu berichten gibt. Und vielleicht noch die Frage, die Sie nicht gestellt haben, aber vielleicht im Hinterkopf haben. Es wurde ja auch immer mal wieder diskutiert über dieses Thema Oberlausitz. Das ist ja auch eine Initiative der Bundesregierung im Rahmen der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Regionalentwicklung. Also auch dort sind wir mit der Bundesregierung und natürlich auch dem Land Sachsen in Gesprächen. Was kann es tun? Welchen Teil kann Siemens dazu beitragen? Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen ganz guten Schritt damit gemacht, was wir jetzt für Görlitz definiert haben. Und jetzt müssen wir eben schauen, was das dann auch für andere bedeuten kann.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte von Frau Giese, Nürnberger Nachrichten.
Ja, guten Morgen. Ich komme zurück zu den Regionen. Mich interessiert besonders natürlich Mittelfranken. Das bedeutet, inwieweit sind Nürnberg, Erlangen, Fürth betroffen, und zwar nicht nur im Bereich PG, sondern auch PD. Was wird da passieren?
Ja, also, sag ich mal, Fürth war ja nie Bestandteil der Diskussion, sondern wir hatten die Kapazitätsanpassungsdiskussion im Rahmen der PG in Erlangen, also das heißt im Solutions-Geschäft, und auch das ist ja Teil der Lösung, dass wir sagen, wir legen das Lösungsgeschäft, das sind die Standorte in Deutschland, Erlangen und Offenbach, legen wir zusammen und die Tätigkeiten insofern zusammen. Also auch das wird im Prinzip beide Einheiten betreffen. Das ist, glaube ich, jetzt mal das Thema aus der PG, aus dem Thema PD. Da werden wir den Vertrieb neu aufstellen, und das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt kein Restro-Thema der PG, sondern das ist einfach wirklich die Vertriebsneuaufstellung der Process Industry and Drives.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte von Herrn Hegmann, Die Welt.
Schon vieles gefragt. Ich nur noch mal zur Klarstellung. Wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Kugel, dann definieren Sie jetzt diese Restrukturierung über das Gesamteinsparziel und halten nicht mehr an den 6.900 Stellen fest. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, diese Rahmenvereinbarung, die jetzt getroffen wurde, ist ja irgendwo immer ein Kompromiss. Meine Frage ist, wo ist das, wo hat Siemens ein Zugeständnisse gemacht, wo man also quasi jetzt nicht mehr dran festhält, wo ist da der Schritt? Und die dritte Frage, das hatten Sie so kurz angeschnitten, Unterstützung der Politik. Gibt es irgendein Fördermittel oder da gab es ja die Idee eines Förderfonds? Und letzte Frage, die 30.000 Stellen bei Power and Gas, warum geht man da nicht in das Instrument der Kurzarbeit?
Fange ich mal an, Herr Hegmann, mit dem Thema 6.900 versus Einsparziel. Ich glaube, ich hatte versucht, das vorher auch schon mal zu erörtern. Es ist uns natürlich wichtig, dass die Kosten, also sage ich jetzt mal, die Einsparziele im Sinne von Kosten, die wir aus dem Geschäft rausholen müssen, tatsächlich auch erreicht werden. Wenn es Kreativität gibt, dass es über andere Maßnahmen und Effizienzsteigerungen erfolgt und über weniger Arbeitsplatzabbau, dann gehen wir das mit. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Die Summe, die wir uns vorgestellt haben, die wir brauchen und die auch im Wirtschaftsausschuss vorgestellt wurde, wurde von den Arbeitnehmern bestätigt. Und jetzt eben werden die Verhandlungen aufzeigen, wie viele Arbeitsplätze davon tatsächlich betroffen sind.
Also das ist der große dreistellige Millionenbetrag.
Exakt. Die Rahmen sind vorgegeben, so wie jetzt eben auch zitiert und teilweise in Ihren Fragen auch schon nochmal etwas mehr qualifiziert, also das heißt, was bedeutet es für die einzelnen Standorte? Und ich glaube, das war auch wirklich eine, sage ich jetzt mal, schwierige Situation in den Verhandlungen, dass wir eben tatsächlich in einem Footprint, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit und damit auch in einem Netzwerk, in einem Fertigungsnetzwerk und Engineering-Netzwerk denken mussten, wo mehrere Standorte voneinander sozusagen abhängig waren. Also das ist, glaube ich, nochmal das wichtige Thema. Die Fragen nach den Kompromissen, das sagte ich ja auch schon bereits am Eingang, alle Verhandlungen sind immer ein Kompromiss, ob wir das mit Arbeitnehmern machen, ob wir es mit Kunden machen, ob wir es mit Lieferanten machen. Jede Seite möchte natürlich wirklich was einbringen. Und ich glaube, Für uns war wichtig, dass wir das Kostenniveau erreichen und dass wir die Wettbewerbsmäßigkeit damit wieder auch wieder sicherstellen können. Aber Sie können natürlich dann auch daraus lesen, dass wir zum Beispiel mit Görlitz einen Kompromiss mitgegangen sind, den auch die Arbeitnehmervertreter dort gerne wollten. Und wir haben natürlich in den einzelnen Standorten auch nochmal über Lösungsmöglichkeiten gesprochen, die zwar die Kosteneinsparungen erreichen, aber ein Stück weit von dem abweichen, was wir uns vorgestellt haben. Aber immer dann dort spreche ich auch gar nicht mehr so sehr von einem Kompromiss, weil ich dann sage, wenn es eine gute Lösung ist, die beide tragen können, dann ist das, glaube ich, immer ein gutes Modell. Die Politik und Förderfonds, an der Stelle sind wir erst dann, wenn wir ganz genau wissen, was wollen wir denn tun, sind es Investitionen, die auch förderungswürdig sind. Kann ich Ihnen also jetzt noch nicht vorgreifen, wenn dem dann so sein sollte, dann würden jeweils die Landes- oder auch die Bundesregierungen darauf reagieren, zu dem jetzigen Zeitpunkt aber keine Diskussion. Und Ihre letzte Frage sein, Kurzarbeit überprüfen wir ständig, ja, und über auch alle möglichen Maßnahmen. Aber das ist auch was, was ich im November sagte. Kurzarbeit ist üblicherweise eine Maßnahme, wenn Sie konjunkturelle Schwankungen haben, aber nicht, wenn Sie strukturelle Schwankungen haben. Und dadurch, dass es sich bei dem Thema PG nicht um eine, und auch bei der Thema PD, Large Strikes, handelt es sich nicht um jetzt mal eine kurze Delle, sondern es ist einfach wirklich ein wegfallender Markt, strukturelle Veränderungen, komplett neue Technologien. Und dementsprechend reden wir ja auch über diesen Strukturwandel. Und genau deshalb war das mir auch so wichtig, dass wir tatsächlich mit diesem Zukunftspakt Eckpunkte dafür definiert haben, wie wir von jetzt an in Zukunft auch tatsächlich diesen Strukturwandel gestalten wollen. Also immer dann, wenn Märkte sich massiv verändern. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine wichtige Botschaft.
Okay, danke.
Ganz herzlichen Dank, Herr Hegmann. Die nächste Frage bitte von Angela Meyer, Manager Magazin.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich hätte auch noch ein paar kurze Fragen. Zum einen zum Thema Görlitz. Ich verstehe nicht ganz, dass Sie sagen, dass Görlitz eine Leitwerkfunktion erhalten soll. Weil Görlitz ist ja schon das Kompetenzzentrum des Weltweites für Industriedampfturbinen. Da gibt es ja schon jetzt das Engineering und die Produktion. Und Sie haben dennoch gesagt, es wird ausgebaut. Deswegen meine Frage ist, was kommt denn jetzt da dazu? Also meiner Kenntnis nach ist im Moment Service nicht angesiedelt, also kommt der Service dazu oder kommt sonst irgendwas dazu? Nächste Frage, was ich nicht gehört habe, ist Dynamo-Werk in Berlin. Was wird aus dem? Und dann die dritte Frage. Sie hatten ja eigentlich gesagt, Sie wollen insgesamt das Netzwerk an Standorten optimieren, um insgesamt niedriger in Kosten zu kommen. Stoffbündelungen etc. Und jetzt, da wurde ja sehr lange an diesem Standortkonzept gearbeitet. Und jetzt wird es ja dann doch nicht so kommen. Also wie kann es denn sein, dass Sie zu den gleichen Sparzielen kommen, wenn Sie diese Bündelungen jetzt doch nicht machen können? Danke.
Also Frau Meyer, zum Thema Görlitz. Ja, in Görlitz ist natürlich heute schon ein Standort, an dem Industriedampfturbinen produziert und designt werden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sagen, es wird das Kompetenzzentrum werden, dann sagen wir natürlich, dass dort auch perspektivisch Dinge aus anderen Standorten hinzugenommen werden. Und das ist jetzt eben genau das, was der Kompromiss war, den wir auch mit den Arbeitnehmern diskutiert hatten. Wie wollen wir das so gestalten, dass das jetzt eben eine Leitwerkfunktion betrachtet. Heute ist Görlitz im gesamten Footprint der Industriedampfturbinen, hat es eine wichtige Rolle, aber jetzt nicht als einziges Leitwerk, weil ich jetzt dann auch sagte, wir haben in diesem Netzwerk auch außerhalb Deutschlands andere Standorte, die genauso eine große Rolle stellen. Und Leitwerkfunktion bedeutet auch immer, sich zu überlegen, für welche Märkte ist es für den Weltmarktmarkt, gibt es da unterschiedliche Spezifika, da werden auch dann zum Beispiel in der Kernkompetenzen in der Weiterentwicklung insofern gebündelt. Das ist heute noch nicht immer in Görlitz der Fall, aber das ist eine Möglichkeit, die wir sehen, das Ganze aufzubauen. Da komme ich vielleicht gerade zu Ihrer dritten Frage, bevor ich dann auf das Dynamo-Werk eingehe. Und das ist die Frage des Netzwerkes und des Bündelungen. Doch, das tun wir sehr wohl. Deshalb sagte ich ja auch, waren die Verhandlungen und die Vorverhandlungen jetzt sehr, sehr schwierig, weil es eben um den Netzwerk und nicht eben um die Betrachtung der einzelnen Standorte geht. Und in den Diskussionen mit den Arbeitnehmervertretungen zu den einzelnen Standorten war das ein ganz großer Bestandteil. Das heißt, wenn wir Kapazitäten von A nach B verlagern, von C nach D oder sonst irgendetwas, ja, wie können wir das so gestalten, dass wir auf der einen Seite mit den richtigen Kompetenten arbeiten und auf der anderen Seite aber, sage ich jetzt mal, die Auslastung erreichen, die wir brauchen. Also das heißt, an diesem Plan hat sich nichts verändert. Das ist weiterhin Bestandteil, der dort auch, sage ich jetzt mal, beinhaltet ist. Das Dynamo-Werk Da sind wir zu einer, sage ich jetzt mal, momentanen Situation gekommen, dass wir die Fertigung, wie Sie sagten, wie Sie wissen, haben wir gesagt, Engineering soll bleiben, Fertigungsschließung sei erforderlich. Hier haben wir jetzt in den Arbeitnehmervertretungen definiert, dass wir Alternativkonzepte prüfen, wenn sie wirtschaftlich gleichwertig sind. Und auch das wird jetzt nochmal Bestandteil der nächsten Wochen sein.
Okay, danke.
Vielen Dank, Frau Meier. Wir haben jetzt noch Zeit für eine weitere Frage. Die kommt von Herrn Ritter von Dow Jones, bitte.
Ja, schönen guten Morgen. Nur noch mal zur Klarstellung. Sie haben gesagt, betriebsbedingte Kündigungen soll es nach Möglichkeit nicht geben, aber sie sind nicht ausgeschlossen, verstehe ich das richtig? Und die zweite Frage, wird man sagen können, wäre das richtig zusammengefasst zu sagen, Standortschließungen sind auch ausgeschlossen, wenn man mal von dem Standort Offenbach absieht? Und vielleicht die dritte Frage, was den Stellenabbau angeht, wenn Sie denn auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, bedeutet das auch, dass Sie einen längeren Zeitraum haben, um den Stellenabbau umzusetzen?
Also betriebsbedingte Kündigungen, sagte ich ja auch schon mal bei einer der Fragen vor, sage ich mal, in der Mitte der Q&A, sind erstens mal im Rahmen der deutschen Arbeitsgesetze mit nur bestimmten Rahmenbedingungen möglich. Und wir haben uns auch genau in diesen Verhandlungen weiterhin darauf geeinigt, dass wir versuchen werden, möglichst sozialverträglich und möglichst über freiwillige Maßnahmen tatsächlich zurande zu kommen. Aber auch, und das ist eben wichtig, darüber zu sagen, was wollen wir denn tun, wenn die freiwilligen Maßnahmen nicht ausreichen? Da müssen Sie sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Da möchte ich jetzt noch nicht allzu viel darüber sagen, weil das tatsächlich, sage ich jetzt mal, auch ganz neue Denkweisen sind, die wir vorwärts gerichtet haben. Es gibt aber, glaube ich, einen Rahmen von unterschiedlichen Möglichkeiten. So viel kann ich sagen, auch zum Beispiel eine Weiterqualifizierung, Einsatz an anderer Stelle bei Siemens, die Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, wie können wir Leute weiterqualifizieren für eine Beschäftigung außerhalb von Siemens. Also auch das ist ja zum Beispiel etwas, wo wir sagen können, viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ja fachliche Fähigkeiten und Qualifikationen, die auch für andere Unternehmen sehr, sehr interessant sind. Also das heißt, all das sind Maßnahmen, wie wir auch das erreichen können, ohne dass es darum gehen muss, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Signal. Das Thema Standortschließungen. Ja, wir haben gesagt, Offenbach wird perspektivisch als Standort aufgelöst werden. Teile der Mitarbeiter werden in der Region erhalten bleiben. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Diskussion und war ein wichtiges Element der ganzen Gespräche mit den Arbeitnehmern, dass wir nicht über einzelne Orte denken, ja, sondern dass wir wirklich tatsächlich denken, was ist denn regional tatsächlich? Und wenn Sie uns überlegen, dass wir in Frankfurt zum Beispiel eine Niederlassung haben, dass wir in Offenbach ein Werk aus der Division EM haben und dann eben nochmal das, dann muss man natürlich schon fragen, oder zumindest meine Antwort ist da drauf. Also ich glaube, im Rahmen dessen, was regional erreichbar ist, wo Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder meinetwegen auch mit dem Fahrrad ein paar Kilometer irgendwie weiterradeln können, sind wir auch zu der ganz klaren Aussage gekommen, dass das sicherlich auch gute Alternativbeschäftigungsmöglichkeiten sind, auf der einen Seite für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auf der anderen Seite für uns, aber natürlich auch perspektivisch dann Standorte und damit auch Infrastruktur, also sprich die Fixkosten von Infrastruktur zu senken. Und das ist ja kein unerheblicher Teil. Das ist übrigens etwas, was jetzt nicht nur in Offenbach, Rhein-Main erfolgt, sondern was wir zum Beispiel auch weiter diskutieren in Nordrhein-Westfalen, wo wir nicht nur in der PG, aber auch in anderen Geschäften unterschiedliche Standorte haben. Also insofern, glaube ich, muss man immer noch mal überlegen, was ist eine Standortschließung als solches und wo ist es einfach, dass die Betriebe zusammen fusionieren. Und das genau ist uns jetzt in Offenbach gelungen.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Fragen. Meine Damen und Herren, wir müssen den Call jetzt leider schließen. Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich so früh am Morgen die Zeit für uns genommen haben. Selbstverständlich steht Ihnen das Team der Pressestelle heute weiterhin für Ihre Fragen zur Verfügung. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unsere Sperrfrist von 10.30 Uhr. Vielen Dank für die Berücksichtigung. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich morgen früh wieder zu unserer regulären Quartalstelefonkonferenz. Vielen Dank.